Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, es ist so gut, ihr habt die Geschichte erkannt, um die es heute geht. Vielen Dank für euer mit hineinnehmen in die doch relativ spannende Situation, wobei ihr habt Steine geworfen, ja, streng genommen fliegen gar keine Steine, aber lasst uns direkt einsteigen in unseren Text. Und zwar in Johannes 8, Vers 1 bis 6, da steht eine Geschichte, die ihr bestimmt alle schon mal gehört habt, die ist sehr bekannt und kam natürlich auch in deiner Beispielliste vor. Ja. Das mit dem Goliath fand ich aber gut, an den habe ich nicht gedacht. Ja. Hätte auch gut gepasst auf jeden Fall. Da heißt es, Jesus ging zum Ölberg zurück, doch schon früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Mose muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Soweit mal bis dahin. Ja, ihr habt uns schon total gut mit hineingenommen. Man kann sich das schwer heute noch vorstellen. Ja, da sammelt sich so eine Menschenmasse, ja, und treibt eine Frau. Ihr habt sie hier, diese Frau, gar nicht gesehen. Es war eine imaginäre Frau sozusagen. Ja, die wurde vor euch hergestoßen sozusagen, die wurde beschimpft natürlich, die wurde gestoßen, die hatte keine Möglichkeit irgendwie jetzt hier, was weiß ich, die Polizei zu rufen, wie man sich das heute vielleicht vorstellt, sondern die Leute, die sie da vor sich herstoßen, die waren absolut im Recht sozusagen, ja. Und die haben diese Frau, ja, man kann sich das ja kaum vorstellen, wie sie sich gefühlt hat, quasi dann zu Jesus gebracht, haben sie hingestellt, hierhin musste sich hinsetzen oder hinstellen in diesem Fall. Und die Menschenmenge hat sich um sie herum aufgestellt und jeder hat sich Steine mitgebracht. Ich habe euch hier auch mal exemplarische Steine mitgebracht. Gedacht, je nachdem mache ich vielleicht lieber keine echten Steine, je nachdem, wie ihr die Predigt findet, ne, dass ich dann später quasi darunter leiden muss. Von daher habe ich euch beispielhaft solche Steine mitgebracht. Natürlich waren das damals keine Papiersteine, sondern es waren echte Steine. Ja? Und die haben sich dort positioniert, haben sich diese mit Steinen ausgerüstet schon mal. Und ja, und dann haben sie aber gedacht, nee, komm, wir nutzen die Gelegenheit gleich doppelt und bringen diesen Jesus, diesen Lehrer vielleicht zusätzlich noch in Bredouille. Und wenn ich diese Situation so lese, ja, wenn ich, oder allgemein, wenn ich so in der Bibel lese, dann stelle ich mir oft vor, also gerade wenn ich jetzt so eine, ja, so eine beschreibende Geschichte, sage ich jetzt mal, höre, dann überlege ich mir, wer in dieser Geschichte bin ich? Mit wem kann ich mich am meisten identifizieren oder was spricht mich am ehesten an oder wo wäre ich damals gestanden? Und ich habe euch deshalb diese Stühle mitgebracht, damit man sich quasi hineinversetzen kann sozusagen. Ja? Ich weiß nicht, wer du in dieser Geschichte vielleicht, mit wem du dich am ehesten identifizierst, vielleicht mit dieser Ehebrecherin, vielleicht aber auch mit diesen Gesetzeslehrern. Und ich erkläre euch vielleicht mal ganz kurz, wie ich dazu komme, weil das sind ja eigentlich die Bösen, wer identifiziert sich schon intuitiv mit den Bösen. Was machen denn diese Schriftgelehrten? Ja? Die machen ja erstmal eigentlich vor dem Gesetz das Richtige. Sie sind ja in der damaligen Situation eigentlich ja die Guten. Und wenn ich mir so überlege, wie gehe ich denn um, wenn irgendetwas aufgedeckt wird? Wenn man zum Beispiel hört, mein Nachbar, der hat seine Frau betrogen. Habt ihr das schon mitbekommen? Also nicht in echt übrigens, gell? Also nicht, dass ich hier Gerüchte verbreite. Oder aber, mein Bruder, der ist ein total gieriger Typ. der hat mich betrogen um irgendetwas. Auch das natürlich nur Beispiel, ja. Daniel, falls du zuhören solltest, geht nicht an dich. Oder aber mein Arbeitskollege, der betrügt seine Firma. Oder aber meine Freundin, die ist total verlogen. Die erzählt überall Gerüchte rum. Oder. Ich finde, immer mal wieder passiert es, dass solche, ja, so dunkle Geheimnisse ans Licht kommen. Und jedes Mal, wenn man solche dunklen Geheimnisse hört, ja, dann denkt man sich, oh, der ist ein unerhört, was der da gemacht hat. Ja. Unerhört, wie der sich verhalten hat. Unerhört, was das für ein Mensch ist. Ja. Und ganz besonders ist es natürlich, wenn irgendwelche bekannten Personen irgendwelche Fehltritte begehen. Also sagen wir mal so, Fehltritte begehen tun ja viele, nur es kommt nicht jeder ans Licht sozusagen. Ja. Aber wenn sowas ans Licht kommt, ja, dann zerreißen sich da natürlich die Klatschpresse drüber, ja, schreibt da drüber, oh, was das für ein Mensch ist und so weiter. Und insgeheim denkt man natürlich, ja, ja, also das, sowas habe ich zum Glück ja noch nicht gemacht. So schlimm wie der bin ich ja nicht, zum Glück. Ja. Und es fühlt sich irgendwo ja auch gut an, ja. Da kann man da so richtig, ja, fühlt man sich ein bisschen besser. Und manchmal ist es sogar so, dass man von irgendwelchen Christen hört, dass sie irgendetwas tun. Und der eine oder andere kennt bestimmt auch diesen Satz, ja, die Christen sind ja auch nicht besser, wenn man da das und das und das und das hört. Ja. Und vielleicht hast du ja auch schon mal so gedacht, vielleicht ist dir dieser Gedankengang, ja, sich so über andere zu empören oder besser gesagt andere zu verurteilen. Vielleicht kennst du diesen Gedanken ja auch. Ich meine, ich erzähle euch das ja natürlich auch deshalb, weil ich ihn selber von mir natürlich kenne. Ich möchte jetzt hier niemand irgendwie anklagen oder sowas. Ganz im Gegenteil. Ich habe, als ich die Geschichte gelesen habe, gedacht, naja, heute schmeißt man natürlich keine Steine mehr auf andere Menschen. Ja, man ist ja ein bisschen kultivierter geworden. Ja, aber in unserem Herz verurteilen wir heute noch ganz genauso wie damals andere Menschen. Ja. Gibt es natürlich ganz unterschiedliche Gründe. Wir können ja mal kurz reinschauen, ja, was haben wir denn da so mit dabei. Gibt ja, hat ja jeder so seine eigenen Steine. Das war der letzte, sorry. Hat ja jeder so seine eigenen Steine. Was haben wir denn da zum Beispiel? Ah, Klassiker. Pornografie, ganz unschönes Thema. Ja. Hört man von irgendjemand, dass der Pornografie abhängig ist? Schon sofort geht in meinem Herz irgendwie so ein Ding los, denkt, oh, der ist ja schwach. Ja. Oder aber, da geht das Nächste los. Also, jetzt, das sind natürlich irgendwelche Beispiele, die mir jetzt so eingefallen sind. Ja. Was haben wir denn hier? Wir haben hier zum Beispiel Ungeistlichkeit. Ja. Der hat ja überhaupt nicht verstanden, das mit dem Heiligen Geist. Ja. Der ist ja noch völlig weit weg davon. Oder aber, was haben wir hier Schönes? Gier hat man schon. Ja. Habt ihr das mal gesehen, wie der alles an sich rafft? Ja. Wie der vielleicht auch das Erbe an sich rafft oder was auch immer. Oder wir haben hier, ja, Ehebruch, ja, haben wir hier schon ein ganz plastisches Beispiel gehabt. Typische Klatschpresse halt. Was haben wir hier noch? Schwäche ist auch sowas, ja. Da höre ich von irgendjemand, der kommt mit seinem Leben nicht zurecht, ja. Und dann denke ich mir, oh, das ist ein Loser. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Das sind jetzt nur Beispielgedanken. Ja, ich denke übrigens nicht immer so, gell? Also nicht falsch verstehen. Aber das sind einfach Beispiele, wo ich mir überlegt habe, wo vielleicht solche Dinge sind, Versagen zum Beispiel auch, ja, so generell Versagen gesprochen. Ja, der hat auf irgendeinem Gebiet völlig versagt, ja, und ich verurteile ihn irgendwo in meinem Herzen. Und ich habe euch geschrieben, ihr dürft auch eigene Steine heute mitbringen, nicht um auf mich zu schmeißen, da dürft ihr nur die Papiersteine schmeißen. Punkt. Jeder hat ja sein eigenes Herz und jeder hat in seinem eigenen Herzen vielleicht so Dinge, wo er andere verurteilt oder wo er zumindest in Gefahr steht, andere zu verurteilen. Und interessant finde ich, wie Jesus reagiert. Die Schriftgelehrten haben ihm ja eigentlich eine Falle stellen wollen. Ja? Also sie wollten die Frau steinigen, das ist sowieso klar, aber sie haben die Gelegenheit genutzt und wollten Jesus eine Falle stellen. Und sie wollten entweder Jesus überführen, der Gesetzesuntreue, ja? wenn er die Frau irgendwie freigesprochen hätte, dann hätten sie sagen können, du erfüllst das Gesetz Mose nicht. Wenn er sie einfach hätte steinigen lassen, hätte er quasi seinen Ruf als Freund der Sünder ja irgendwo aufs Spiel gesetzt und wäre letztendlich dann in der gleichen Lehrmeinung gewesen wie die Pharisäer. Und deshalb versuchen sie quasi Jesus mit dieser Frage ein bisschen in die Enge zu bringen. Also sie versuchen ihn, dass er sich in irgendeiner Weise die Blöße gibt. Und ich finde es unglaublich spannend, wie Jesus reagiert. Ich meine, also die erste ist natürlich, dass er sich erstmal hinsetzt und schreibt. Ja? Das finde ich ja schon skurril. Ja? Man muss sich ja vorstellen, wie sich die Leute dann drumherum angeguckt haben und denken, was macht er denn jetzt? Der kann doch jetzt nicht irgendwie da irgendwas schreiben. Wir wissen ja nicht mehr, was er geschrieben hat, ist gar nicht überliefert. Ja? Aber finde ich unglaublich witzig. Und dann, die bohren natürlich nach, so leicht lassen sie sich natürlich nicht irgendwie abbringen. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, ha, jetzt haben wir ihn erwischt. Ja? Jetzt weiß er auch nicht mehr weiter. Jetzt schreibt er da irgendein Zeugs auf den Boden, ja? Versucht so zu tun, wie wenn wir nicht dastehen oder sowas. Deshalb bohren sie natürlich weiter. Und das lesen wir jetzt. Was passiert dann? Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Wie reagiert Jesus? Ich finde, Jesus antwortet nicht auf ihre Frage, sondern er hält ihnen einen Spiegel vor. Was ist das Besondere an einem Spiegel? Ich habe euch hier beispielhaft mal einen Spiegel mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt. Ihr steht morgens im Bad und bis gerade eben habt ihr euch noch gefühlt als der total, jetzt in meinem Beispiel, männliche, bärtige, coole Typ. Ja? Und dann guckt ihr in den Spiegel und ihr denkt, oh, der sieht überhaupt nicht cool aus. Der Bart passt dir überhaupt gar nicht. Ja, übrigens liegt nur daran, dass ich meinen Bartschneider nicht mehr finde. Ein Spiegel, dem ich mich quasi stelle, ja, der mich spiegelt und wo ich auf einmal sehe, wie ich wirklich bin, der kann ganz schön erschreckend sein. Und genau das tut Jesus an dieser Stelle. Er hält den Anklägern, er hält den Menschen einen Spiegel vor, und indem er ihnen eine Frage stellt, ja, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also anklagen darf eigentlich nur der, verurteilen darf nur der selber auch ein weißes Hemd hat. Und an anderer Stelle formuliert es Jesus nochmal relativ deutlich, ja, was er denn eigentlich sagen will. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter deines Freundes zu befassen. Jesus sagt genau das eigentlich. Ja? Wer von euch eine völlig reine Wäsche hat, der darf verurteilen, aber eigentlich alle anderen nicht. Und das Problem mit so einem Spiegel ist, ja, ein Spiegel, habe ich gerade schon angedeutet, der zeigt immer eine schonungslose Wahrheit. Da ist kein Filter drauf, da ist kein Schönstich drüber gelegt oder sowas, ja, sondern ein Spiegel, der sagt die Wahrheit. Und schon die Stiefmutter von Schneewittchen musste das feststellen, ja, ein Spiegel, der sagt die Wahrheit. Ja. Damals war es ein Ticken anders wie hier. Ja. Dieser Spiegel hat ein bisschen Probleme, die Wahrheit zu sagen. Mir kennt aber natürlich das Märchen, Wer ist die schönste im ganzen Land? Und dann kommt nicht die Antwort, die die Stiefmutter erwartet hat, sondern Schneewittchen ist die schönste im ganzen Land. Ja, ein Spiegel, der spricht Wahrheiten aus. Und Wahrheit, das ist ja so ein bisschen ein Wort non grata heutzutage. Ja? Wahrheit, das will man nicht mehr hören. Ja? Wahrheit ist ein Unwort geworden. Heute gibt es keine Wahrheit mehr, hört man immer mal wieder. Ja? Und Wahrheit bedeutet nämlich, dass es einen Maßstab gibt, an dem gemessen wird. Ja? In dem Spiegelbeispiel zum Beispiel, ein Schönheitsideal, an dem ich mich quasi vergleichen kann. Und das will man heute nicht mehr so recht hören, aber bei Gott ist es so. Gott setzt Maßstäbe. Und Gott hat Maßstäbe, die sich im Laufe der Zeit auch nicht verändern. Und Gott schreckt manchmal auch nicht davor zurück, uns, seine Wahrheiten über uns schonungslos zu zeigen. Dieses Spiegelbild, ja, wenn ich auf einmal merke, mich hinterfrage, wenn ich auf einmal ehrlich werde, auch vor mir selbst, Gott auch erlaube, mich zu hinterfragen, ihn vielleicht sogar auffordere, mich zu hinterfragen, dann kann das manchmal sein, dass Gott es zulässt und das ist manchmal richtig schmerzhaft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal erlebt habt, ja? Dass ihr erlaubt, Gott quasi euch zu hinterfragen, euch einen Spiegel vorzuhalten und ihr auf einmal erkennt, ich bin überhaupt nicht die gute Person, für die ich mich immer gehalten habe. Ja? Vielleicht sind es Einzelsituationen, wo dir auf einmal klar wird, oh, ich bin ja auch überhaupt nicht besser als andere. Weil du vielleicht irgendeinen Fehler gemacht hast, den du dir selber niemals zugetraut hättest. Oder du hast in irgendeinem Bereich versagt, wo du immer gedacht hast, na, da stehe ich aber auf jeden Fall drüber. Oder aber dir fallen auf einmal Gedanken auf. Ja? Gedanken in deinem Herzen, die überhaupt nicht von Gott sind, sondern die geprägt sind von etwas Bösem. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne es auf jeden Fall. Und ich finde dieses Bild hier, es geht eben nicht um einen Herzinfarkt, sondern es geht darum, dass mein eigenes Herz wehtut darüber, weil ich merke, ich bin gar nicht der, wo ich eigentlich immer hätte gern sein wollen. Und ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn wir tatsächlich Gott auch erlauben, uns zu hinterfragen, uns zu durchleuchten und auch, dass wir ehrlich werden vor uns selbst. Und wenn es dann so ist, ja, wenn wir dann auf einmal erkennen, von wegen, oh, ich bin ja gar nicht besser als die anderen, ja, dann hat es einen extrem wichtigen, also es ist extrem wichtig. Ich glaube, Gott macht es nicht, um uns irgendwo zu frustrieren. Er möchte uns nicht irgendwo runterdrücken. Er möchte nicht irgendwie sagen, oh, du bist auch schlecht oder sowas. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, Gott muss uns an einen Punkt bringen, dass wir wie Paulus sagen können, denn darin sind die Menschen gleich, also alle Menschen. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Interessant finde ich auch, Jesus relativiert die Schuld der Frau überhaupt nicht. Das machen ja manchmal Leute auch, wo man dann sagt, ah, da kann er nichts dafür, hat er eine schwere Kindheit oder der wurde halt in Umstände geboren, die schwierig waren. Oder aber man kann natürlich auch entschuldigen, sagt man, ah, das ist ja auch nicht schlimmer wie das und das oder was auch immer was. Jesus macht das überhaupt nicht. Interessanterweise die Frau auch nicht, also zumindest nicht überliefert, ich weiß nicht, vielleicht hat sie auch nur nicht getraut. Jesus relativiert diese Schuld überhaupt nicht. Er sagt nicht, ah, die kann ja nichts dafür, der Mann war böse, was auch immer, was man da so Entschuldigungen anbringen kann. Jesus relativiert das überhaupt nicht. Fängt nicht an, Schuld klein zu reden, weil Jesus nimmt Schuld sehr wohl sehr, sehr ernst. Aber er erwartet von den anderen, von den Schriftgelehrten, dass sie ehrlich werden und dass sie sich selber hinterfragen. Und diese Schriftgelehrten standen am Anfang hier und haben diese Frau verurteilt. Nachdem Jesus sie ihnen diesen Spiegel vorgehalten hat, saßen sie auf einmal alle auf der anderen Seite. Sie saßen auf einmal alle auf der gleichen Anklagebank. Und ich glaube, es ist extrem wichtig für uns, dass wir das begreifen, und zwar nicht nur theologisch begreifen, nicht nur irgendwo verstandesmäßig begreifen. Wir alle Menschen sind nicht die Ankläger, sondern wir sind alle auf der gleichen Anklagebank. Klar, der eine sagt jetzt natürlich, oh, aber ich habe ja nichts so Schlimmes gemacht und so. Leute, darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht nicht darum, um verschiedene Schwerheitsgrade von Schuld oder sowas. Wir sind getrennt von Gott, nicht aufgrund von einzelnen Handlungen, die wir getan haben, sondern wir sind getrennt von Gott. Alle Menschen sind getrennt von Gott, und ein Ausdruck dessen, dass wir getrennt von Gott sind, ist unser Handeln. Und bei dem anderen, bei dem einen, da kommt es vielleicht viel mehr hervor, ja, da kommen ganz offensichtlichere Sachen durch, der andere ist vielleicht disziplinierter, aber es ändert nichts daran, dass wir alle nicht in der Position des Anklägers sind, sondern dass wir in der gleichen Position, also vor Gott gesprochen, in der gleichen Position sind, nämlich, dass wir schuldig sind, dass wir getrennt sind von ihm. Und auf dem nächsten Bild, da habe ich euch mal so ein Glashaus mitgebracht. Ja, sieht super schick aus, aber eine Warnung: werft in diesem Haus keine Steine. Wenn ihr von diesem Haus, vom Wohnzimmer aus, einen Stein auf den Nachbarn schmeißt, dann trifft es als allererstes eure eigene Fassade. Was heißt das? Das ist ja so ein sprichwörtlich, wer im Glashaus sitzt, soll der nicht mit Steinen schmeißen. Wer auf der gleichen Anklagebank sitzt wie die anderen auch, der sollte lieber nicht auf die anderen Steine schmeißen, weil diese Steine treffen dich genauso selber auch. Ich möchte nicht sagen, von wegen, dass wir Sachen gutheißen sollen. Ich sage auch nicht, dass man nicht vielleicht manche Menschen, dass man Freunde vielleicht auch auf Fehler hinweisen darf. Das will ich nicht sagen. Mir geht es um dieses Verurteilen im Herz und sich besser fühlen als die anderen und denken, ich bin ja eigentlich gut im Vergleich zu dieser anderen Person. Darum geht es mir. Es geht mir nicht darum, dass man nicht auch Missstände ansprechen darf oder sowas. Kein Thema. Es geht darum, wie denke ich in meinem Herzen über andere, verurteile ich andere Menschen und fühle mich dadurch dann besser als die anderen, oder aber erkenne ich an, ja, ich bin auf der gleichen Anklagebank sozusagen. Am Ende sitzen wir alle auf diesem gleichen Stuhl, und vielleicht hast du auch von Anfang an dich schon auf diesem Stuhl gefühlt, ja? Ich weiß ja nicht, vielleicht wurde dir von Gott schon in der Vergangenheit mal so einen Spiegel vorgehalten. Vielleicht hast du ja ein richtiges Problem mit dir selbst. Vielleicht klagen dich auch andere Menschen an. Vielleicht klagst du dich aber auch selber an. Und für alle diejenigen, die vielleicht von vornherein auf diesem Stuhl saßen oder vielleicht auch jetzt irgendwo die Erkenntnis haben, ja, ich sitze auf diesem gleichen Stuhl wie diese Frau. Leute, da habe ich natürlich eine gute Botschaft für euch. Es tut erstmal weh, wenn Gott unsere dunklen Flecken irgendwie ausleuchtet, wenn wir ihm erlauben, unsere dunklen Ecken auszuleuchten. Aber das Schöne ist, Gott tut es nicht, wie gesagt, um uns runterzudrücken. Gott tut es nicht, um uns zu zerstören, weil er uns hasst und uns irgendwie was reinwirken will. Nein, Gott tut es aus Liebe zu uns, weil allein diese Erkenntnis so wichtig ist, dass wir ihn brauchen. Und er möchte mit diesem Licht quasi uns nicht blenden, sondern er möchte die Dunkelheit in unserem Leben ausleuchten. Und mir ist da so ein Bild eingefallen. Jesus, der schmeißt keinen Stein auf diese Frau. Ja? Er verurteilt sie auch nicht. Ja? Er tötet sie nicht aufgrund ihres Verhaltens, sondern er spricht sie frei. Und wenn Jesus einen freispricht, dann ist es nicht ein, naja, Schwamm drüber, dann ist es nicht ein, ich wasche meine Kleider und danach sieht man noch so einen kleinen Fleck. Nein, dann ist es so, dass deine Kleider neu sind. Wenn Gott dich freispricht, wenn Gott dir deine Sünden vergibt, wenn du mit dieser Schuld zu ihm kommst und das einfach ehrlich wirst vor ihm, dann vergibt er dir gerne. Und dann wäscht er dich nicht nur ein bisschen rein, sondern dann wäscht er dich vollkommen rein. Und diese Erkenntnis, dass nicht unsere Taten uns gerecht machen vor Gott, sondern einzig und allein jeder, der auf der Anklagebank sitzt und sagt, Jesus, wasche mich rein. Ich möchte gerecht werden aufgrund meines Glaubens an dich. Wer das tut und diese Erkenntnis, dass Gott da genau das annimmt, hat vor über 500 Jahren einen kleinen Mönch, quasi, wir haben heute Reformationstag, weltberühmt gemacht. Die Erkenntnis, sola gratia, allein durch Gnade werde ich gerecht vor Gott. Die hat diesen kleinen Mönch bekannt gemacht. Warum? Nicht, weil das eine tolle Idee war, sondern weil das die Wahrheit ist. Und der nächste Abschnitt nach dieser Geschichte, der ist überschrieben, zumindest in meiner Bibel, mit Jesus, das Licht der Welt. Und jetzt sieht man es nicht so gut, aber Jesus, das Licht der Welt, da muss ich immer an einen Leuchtturm denken. Und ein Leuchtturm, die Bedeutung eines Leuchtturms, die kann ich nur verstehen, wenn ich schon mal auf rauer See in der Nacht draußen war, mit einem Schiff im Sturm und ich finde nicht mehr nach Hause. Und die Tatsache, sola gratia, allein durch Gnade, das ist ein bisschen vergleichbar damit. Nur wenn ich erkannt habe, dass ich auf dieser Anklagebank bin, nur wenn ich erkannt habe, dass ich vor Gott niemals gerecht werden kann, nur dann verstehe ich auch das Licht dieser Welt. Nur dann verstehe ich Jesus, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt. Dann verstehe ich, dass er tatsächlich dieser Leuchtturm ist, der mir Hoffnung bringt, der mir nicht nur Hoffnung, sondern der mir Leben bringt. Und weil ich das gar nicht so gut ausdrücken kann wie Paulus, habe ich euch noch einen letzten kurzen Text mitgebracht. Das ist mein Lieblingstext in der Bibel aus Römer 8, Vers 31 bis 35. Und da heißt es, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist es ja, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus selbst ist es ja, der für uns gestorben. Mehr noch, er ist für uns auferstanden. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen, wenn wir vielleicht in Not, Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Nein. Und vielleicht ging es dir ja schon mal so oder geht es dir auch gerade so, dass du dich selber verurteilst, dass du dir selber nicht vergeben kannst. Vielleicht bist du auch eingeholt worden von irgendetwas, dass irgendetwas ans Licht kam und andere schmeißen Steine auf dich. Und du kannst dir vielleicht sogar selber nicht vergeben. Leute, dann habe ich hier die Antwort für euch. Das, was Paulus hier schreibt, dürft ihr euren eigenen Gedanken, aber auch anderen Menschen entgegenhalten. Ja, ich bin schuldig geworden, aber wer von euch wagt es, mich noch anzuklagen, wo Gott mich gerecht gesprochen hat? Ich habe euch noch ein letztes Bild, mein Lieblingslöwe mitgebracht, dieser Löwe von Narnia. Ich weiß, ich habe ihn schon oft gebracht, ich weiß. Aber ich finde ihn einfach so gut. Leute, wenn dieser Löwe von Juda, wenn der für euch brüllt, kein Mensch, kein Dämon, kein Teufel darf dann noch sprechen, darf euch noch anklagen, wenn dieser Löwe auf eurer Seite steht, wenn dieser Gott für euch spricht, dann ist Ruhe. Wenn der Kuchen spricht, dann haben die Krümel Pause. Und genauso ist es auch, wenn diese ganzen Gedanken euch versuchen anzuklagen, die haben Pause, da darf keiner mehr sprechen, da wagt auch keiner mehr zu sprechen. Und wir haben heute gesehen, nochmal kurz die Zusammenfassung, es ist nicht unsere Aufgabe, auf andere Leute Steine zu schmeißen. Es geht nicht darum, andere Menschen zu verurteilen in eurem Herzen. Denn wir sind alle in der gleichen Weise getrennt von Gott. Niemand steht vor Gott besser oder schlechter da. Wir haben alle den gleichen Status. Aber wenn wir gerecht gemacht worden sind, weil wir Jesu Vergebung angenommen haben, dann darf uns auch niemand mehr verurteilen. Weder ich mich selbst noch andere dürfen mich noch verurteilen. Und das dürfen wir als Wahrheit einfach auch annehmen. Und die letzte Frage, die ich euch stellen möchte, ist, die Frau hat die Vergebung angenommen. Die Frau hat angenommen, gerecht allein durch Gnade zu sein. Die Gesetzeslehrer haben zwar erkannt, dass sie auch nicht besser vor Gott dastehen, aber sie sind weggegangen. Und wieder andere haben sich ja vielleicht gedacht, ja, ich hätte aber einen Stein schmeißen dürfen, weil ich bin ja gut. Ja? Die Frage ist, wer bist du? Wer bist du in dieser Geschichte? Was machst du und was möchtest du sein? Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns manchmal nicht verschonst vor der dunklen Wahrheit über uns selbst. Ich danke dir, dass du uns aber auch nicht aufgibst. Ich danke dir, dass du das nicht tust, um uns zu demütigen oder zu vernichten, sondern um uns zu retten. Und ich danke dir, dass jeder, der annimmt deine Vergebung, dass der gerecht gesprochen wird von dir. Und ich danke dir, dass niemand mehr mich anklagen darf aufgrund dessen, was ich getan habe, weil du mich freigesprochen hast. Segne du uns und lass du uns erkennen dein Licht. Lass uns erkennen, dass wir, welche geniale Botschaft du uns gebracht hast, Herr. Amen.